Hallo liebe Leute, ihr hört Radio X. Innerhalb von Radio X die Sendung Gegenstandpunkte, politische Bildung einmal anders. Ich heiße Heinz Scholler, bin Redakteur der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Mit mir im Studio ist heute der Migge. Und wir befassen uns aus gegebenem Anlass mit dem Thema Europa. Der gegebene Anlass, das ist dieser Europa-Gipfel von vorigem Wochenende, der ja mit viel Dramatik abgelaufen ist. Naja, und am Schluss ist in der hiesigen Berichterstattung in der bundesdeutschen Öffentlichkeit vor allen Dingen ein Eindruck übrig geblieben und transportiert worden. Die hiesige Nachgipfelbesprechung, die ergeht sich in einem Personenkult über die angeblichen Leistungen von Angela Merkel. Unsere Miss World, die ja schon nach dem G8-Gipfel hierzulande über den grünen Klee gelobt worden ist. Die steht jetzt also auch nach dem Europa-Gipfel in Deutschland da, als die Figur, die das alles gemanagt hat. Wenn man sich mal den Spaß macht oder je nachdem die Mühe macht, in der ausländischen Presse die analoge Berichterstattung zur Kenntnis zu nehmen, also zum Beispiel die französische Presse zur Kenntnis zu nehmen, dann kriegt man sofort mit, dieser Personenkult um die Merkel ist eine deutsche Spezialität. Die Franzosen bevorzugen den Personenkult um in dem Falle ihren neuen Präsidenten Sarkozy. Und in der französischen Presse ist also zu lesen, der Sarkozy, der soll am Ende das Entscheidende vollbracht haben beim Weichklopfen der polnischen Kaczynski-Brüder, als die Merkel mit ihrem Latein schon am Ende war. Ihr wisst ja, hier wird das genau umgekehrt herum dargestellt, als das war die geschickte arbeitsteilige Regie der Deutschen. Naja, weswegen ich das sage, das scheint ein erster sachlicher Hinweis darauf zu sein, um was es bei diesem Projekt eines vereinigten Europa eigentlich geht. Das Sachdienliche an dem Hinweis ist, der Fortschritt von diesem supranationalen Verein namens Europa, der wird als nationales Verdienst ausgelobt. Das scheint dann ja bei diesem Europa-Thema so etwas wie der Clou zu sein. Das wollen wir jetzt heute mal durchgehen, damit man dann am Ende dieser Stunde, wenn es gut geht, mehr darüber weiß als diese parteiische Besichtigung in unserer Öffentlichkeit, wer da wen wie geschickt über den Tisch gezogen hat.
Ja. Die große Aufregung, die auf diesen Gipfel stattgefunden hat, hat sich ja im Wesentlichen darauf bezogen, dass die polnische Regierung hier in Gestalt des Staatspräsidenten sich lange geweigert hat, den Vorgaben, die Frau Merkel für diesen Gipfel ausgegeben hatte, zu folgen. Und das war auch schon im Vorfeld mitzukriegen. Und ich habe mal schon bevor der Gipfel stattgefunden hat, ein paar Zeitungen durchgeblättert und da habe ich dann auch folgende Kommentare dazu gefunden. Auf der einen Seite wurde immer gesagt, na ja, jetzt muss doch endlich Europa mal seinen großen Fortschritt hinkriegen. Und da gibt es dann durchaus Kandidaten, die sich diesem Fortschritt in den Weg setzen. Und für die hat es dann in der hiesigen Presse ordentlich Vorwürfe gehagelt und es hat Häme gegeben. Und der Tenor dieser Vorwürfe, die gingen immer in die Richtung, ja, das sind ja vielleicht Nationalisten, die egoistisch an ihren nationalen Bedenklichkeiten festhalten und sich dem Fortschritt Europas in den Weg stellen. Das ist schon eine eigenartige Sache. Offenbar ist das in der bundesdeutschen Presse unglaublich einleuchtend, wenn man irgendeiner anderen Nation angesichts eines Europagipfels Nationalismus vorwirft. Das wird auch gar nicht weiter groß begründet. Ich lese einfach mal ein Zitat vor, dann kann man das nochmal genauer zur Kenntnis nehmen. Das Zitat ist aus der Rundschau, der Frankfurter Rundschau vom 18.07. und da heißt es dann: Die polnische Regierung hatte an den EU-Gipfel in dieser Woche einen Wunsch. Es dürfe bei der Frage nach dem Einfluss der einzelnen Mitglieder keine Verlierer geben. Allerdings hat die erzkonservative und nationalistische polnische Regierung selbst dafür gesorgt, dass zwei Verlierer schon so gut wie feststehen. Erstens Europa und zweitens Polen. Polen verliert, weil es unter der Herrschaft der Kaczynski-Brüder zwischen berechtigten Interessen und einem irrationalen nationalen Fundamentalismus nicht zu unterscheiden weiß. Das ist angesichts der gemeinsamen Geschichte, da hier ist gemein zwischen Deutschland und Polen, noch immer Ängste und Vorbehalte gegenüber Deutschland gibt, darüber sollten wir uns nicht wundern. Aber nicht mehr zu begreifen ist, wenn Warschau die Axt an die Wurzeln eben jener EU legt, die als beste Garantie gegen Vormachtansprüche von wem auch immer gelten darf. Zitat Ende. Also insoweit wurde der Konflikt schon im Vorfeld, der das dann auf dem Gipfel selber zugetragen hat, in der hiesigen Presse aufbereitet. Und es ist irgendwie die größte Selbstverständlichkeit, wenn hiesige Journalisten einfach den Polen den Vorwurf machen, ja, das sind ja vielleicht nationale Fundamentalisten, die wollen, dass es innerhalb der EU keine Verlierer gibt. Also man fragt sich eigentlich, warum ist eigentlich Nationalismus ein Schimpfwort, beziehungsweise warum sind nationale Vorbehalte, soweit sie von Polen vorgetragen werden, eigentlich schon der Hinweis darauf, das ist eine ganz normale und nachzuvollziehende Kritik. Und dann braucht man eigentlich im Grunde überhaupt keine Worte mehr darüber zu verlieren, auf Seiten der bundesdeutschen Presse, hier der Frankfurter Rundschau. Worum es bei Europa eigentlich geht? Ja, ganz offenbar, ich nehme das mal einfach der Form nach schon auf, was hier eigentlich ausgebreitet ist, geht es darum, dass man ein neues politisches Subjekt schaffen will und diejenigen, die sich daran beteiligen, wollen dabei nicht zu kurz kommen. Also das ist offenbar schon mal ein Inhalt, der auf diesem Gipfel behandelt worden ist. Und die Hiesigen sagen einfach, naja, die Polen, die können doch nicht mehr alle Tassen im Schrank haben, wenn sie sich gegen diesen Fortschritt, den Europa davor hat, wehren.
Gut, ich will diesen Gedanken von Migge mal fortsetzen in folgender Art und Weise. Eine europäische Verfassung, eine Verfassung der Mitgliedsländer der Europäischen Union, die hat schon tatsächlich etwas ganz Eigenartiges an sich. Ihr braucht ja nur dran zu denken, was ihr in der Schule über Verfassungen gelernt habt, was das eigentlich ist für ein Zeug. Naja, Verfassungen regeln in einem fertigen Staat mit so einer fertigen Staatsform, zum Beispiel der Demokratie. Verfassungen sind feierliche Deklarationen. Und was regeln die? Die regeln das Verhältnis zwischen Staat und Volk,
zwischen oben und unten. Und zwar wohlgemerkt auf der Grundlage geklärter Gewaltverhältnisse im Inneren und nach außen. Nach innen steht das Gewaltmonopol des jeweiligen Staates gegenüber seinen Untertanen fest. Und nach außen ist der letzte Krieg gerade mit irgendeinem entsprechenden Ergebnis beendet worden. Also bitte sehr, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika vor 200 Jahren oder irgend so etwas, die legen bei sich daheim ihre Indianer flach und schmeißen in ihrem Freiheitskampf die Briten hinaus. Dann haben sie die einschlägigen Gewaltverhältnisse nach innen und nach außen geklärt und setzen eine Verfassung auf. Und die sagt dann, wie das entsprechende Gewaltmonopol, das sich da gerade nach innen und außen durchgesetzt hat, mit seinen eigenen Untertanen, mit seinen Bürgern zu verfahren gedenkt. So, dass also Verfassungen regeln auf Basis geklärter Gewaltverhältnisse die Beziehung zwischen oben und unten. Das ist das Normale. Heutzutage ist es auch normal geworden, es für selbstverständlich zu finden, dass zwischen oben und unten menschenrechtlich, demokratisch, rechtsstaatlich zu verfahren ist. Das ist in der Europäischen Union ja überhaupt nicht im Mindesten umstritten. Und auch nicht umstritten ist, dass menschenrechtlich, demokratisch, rechtsstaatlich von oben nach unten zu verfahren, dass das auf Kapitalismus hinausläuft. Freie Wirtschaft ist gleich kapitalistische Produktionsweise. Allenfalls ist in Europa noch der Anhang beliebt zu sagen, Kapitalismus und Sozialstaat. Also würde ich dann gleich ausdrücken als Kapitalismus samt seiner notwendigen sozialstaatlichen Armutsbetreuung. Also auch das Wie des Verfahrens zwischen oben und unten ist in den Staaten Europas nach der Wende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts in keinster Weise umstritten. Und dass das auf Kapitalismus hinausläuft. Das ist bestimmt auch nicht bei den Briten umstritten oder bestritten. Bei denen irgendwie schon gleich nicht. Obwohl die Briten bekanntlich Anstoß genommen haben an der Idee, die Menschenrechtscharta zum offiziellen Bestandteil dieses europäischen Grundlagenvertrages zu machen. Naja, daran haben die Briten nicht deswegen Anstoß genommen, weil sie gegen diese Verfahrensregeln von oben und unten wären. Und auch nicht deswegen, weil sie gemerkt hätten, dass das auf Kapitalismus hinausläuft und sie dagegen was hätten. Nein, ganz und gar nicht. Der Einwand Großbritanniens gegen die Grundrechtecharta, der geht schließlich darauf, es darf die britische Souveränität nicht von außen beschränkt werden. Das ist der Einwand gegen die Grundrechtecharta, die Großbritannien namhaft gemacht hat und mit dem es insofern auch durchgedrungen ist, als in diesem jetzt unterschriebenen Verfassungsvertrag dann die Grundrechtecharta gewissermaßen in den Rang einer Fußnote verbannt worden ist. Also, das will ich jetzt klargestellt haben. Normalerweise geht es beim Erlass von Verfassungen auf der Grundlage geklärter Gewaltverhältnisse um die Grundsätze des Verfahrens zwischen Volk und Staat, besser gesagt zwischen Staat und Volk, von oben nach unten. Die EU-Verfassung, die ist da drin ganz was Eigentümliches. als es da gar nicht drum geht, sondern in der EU-Verfassung geht es um das Verhältnis zwischen souveränen Staaten selber. Also jeweils diese höchsten Gewalten bei sich daheim, die bei sich daheim das Gewaltmonopol innehaben, die setzen sich in ein grundsätzliches Verhältnis mittels dieser EU-Verfassung oder ihrer Ersatzvornamen. Es geht um ein Verhältnis zwischen Staaten, genauer gesagt, um die Machtverhältnisse zwischen diesen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Oder noch genauer gesagt, wie mit Hilfe zwischenstaatlicher Abstimmungsprozeduren die Macht von souveränen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beschnitten werden kann. Nämlich die Macht von denen, die bei Abstimmungen unterliegen. Und die unterliegen dann den mit ihren nationalen Kalkulationen, den Kalkulationen anderer Nationen innerhalb der EU, die es geschafft haben, in der jeweiligen Streitfrage eine Mehrheit der staatlichen Mitglieder dieses Vereins namens Europa zu organisieren. Dass es darum geht, um eine Klärung von Machtfragen zwischen Staaten, das haben die Beteiligten jetzt ja quasi amtlich bekannt gemacht, indem sie alles andere inklusive der Grundrechtscharta so quasi als Überbau deklariert haben, in Fußnoten verpackt und die Sache mit den Stimmgewichten zu dem entscheidenden Gesichtspunkt ausgerufen haben. Und das hat durchaus seine eigene Wucht.
Ja, vielleicht kann man nochmal näher an dem Punkt überlegen, den du schon angesprochen hast, Heinz. Es geht darum, ein neues Machtverhältnis zwischen den Nationen zu etablieren. Und das Interessante an dieser Angelegenheit, und das ist natürlich auch ein Kennzeichen Europas, diese Machtverhältnisse zu ändern, findet gerade nicht statt, indem ein Land das andere überfällt und quasi kriegerisch ein Über- und Unterordnungsverhältnis herstellt, sondern die EU hat sich glatt vorgenommen, diese Machtverhältnisse quasi in Form von Verhandlungen am grünen Tisch über eine Verfassung, die sie sich selber geben, zu regeln, also da Fortschritte zu erzielen. Also im Einzelnen mal ein paar Hinweise. Zum Ersten ist in dem Verfassungsentwurf geplant, die bisherigen Entscheidungsverfahren bei politischen Fragen von der Landwirtschaft bis zu Kriegseinsätzen neu zu regeln und viel mehr Entscheidungen durch ein sogenanntes Mehrheitsverfahren auf den Weg zu bringen, also über Mehrheiten zu entscheiden. Und das unterstellt natürlich umgekehrt, dass bei diesen Fragen, wenn man jetzt sagt, das wird eine Frage, wo die Mehrheiten entscheiden, heißt umgekehrt, dass den einzelnen Ländern zum Beispiel ihr Vetorecht, das ihnen bisher eingeräumt war, genommen wird. Also sie können dann nicht mehr, wenn ihnen irgendetwas nicht gefällt, zu sagen, ich lege das Veto ein und darüber den ganzen Entscheidungsprozess quasi lahmlegen. Das würde nicht mehr gehen. Insofern gibt es schon mal einen Streit dann innerhalb der europäischen Nationen, die auf der einen Seite an diesen neuen Verfahren ein Interesse finden, schon einen Streit darüber, in welchen Fragen überall das Recht auf ein Veto abgeschafft wird. Und die zweite Frage besteht logischerweise dann darin, wie werden eigentlich die Mehrheiten hergestellt? Da hat es einen langen und erbitterten Streit darum gegeben. Und man hatte sich dann nach langem Ringen zum Beispiel auf die sogenannte doppelte Mehrheit geeinigt. Die hieß, 55% der Länder müssen dann für eine Sache sein und die müssen 65% der europäischen Bevölkerung repräsentieren. Also wenn diese doppelte Mehrheit zustande kommt, dann wird etwas angenommen oder auch nicht. Und diese Sache wird dann ausgegeben, das ist dann auch besonders demokratisch. Also noch ein bisschen demokratischer als demokratisch, weil es müssen ja 55% der Länder sein und dann müssen sie auch noch die Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Völker, der Bewohner hinter sich haben. Allerdings, es ist natürlich auch klar an diesem Verfahren, dass die Nationen, die über große Bevölkerungen verfügen, bevorteilt werden. Und genau hier ist der Ansatzpunkt dann, zum Beispiel von den Polen zu sagen, ja, wo bleiben denn dann unsere Belange, wenn die dicksten Nationen, zum Beispiel Deutschland und Frankreich und Italien und Spanien, noch ein paar andere auf ihre Seite ziehen können und dann mit doppelter Mehrheit irgendetwas entscheiden, was gegen unseren Strich geht. Auf der einen Seite macht Polen also hier geltend, dass ihn sein Souveränitätsrecht über seine Interessen frei und ohne Beeinflussung entscheiden zu können, hineingefunkt wird. Und zum Zweiten deutet sich natürlich auch darin an, dass die polnische Regierung, aber auch die britische, da war ja eben zum Beispiel drüber die Rede, dass die auch ihre Vorbehalte hatten gegen den Verfassungstext, den die Frau Merkel da zur Abstimmung vorgelegt hat, dass sie schon jetzt wissen, dass in einzelnen politischen Fragen vollkommen unterschiedliche Wege beschritten werden, dass die ganz andere politische Vorlieben haben, nationale Wege sich ausgedacht haben, wie sie weiter auf der Welt verfahren wollen. Und die wollen sie sich auf keinen Fall schon mal dadurch abkaufen lassen, dass ganz getrennt von diesen politischen Fragen eine Methode der Entscheidungsfindung in Europa etabliert wird, wo sie dann den Kürzeren ziehen. Insofern kann man nochmal einen kurzen Rückblick machen auf das Zitat, was ich anfänglich vorgelesen habe. Das ist schon ein Witz. Wie kommen eigentlich hiesige Schreiber darauf zu sagen, die Polen könnten nicht zwischen berechtigten Interessen, berechtigten nationalen Interessen und einem irrationalen nationalistischen Fundamentalismus unterscheiden. Das ist ja gerade der Witz an Nationen, dass ihre Souveränität ihnen das Höchste ist. Also das ist ja der Fundamentalismus, auf dem überhaupt die Nation beruht, dass sie in völliger Freiheit entscheiden kann, was zu tun und zu lassen ist, sowohl für ihre eigenen Leute, denen sie vorschreibt, wie sie zu leben haben und was sie von diesem Leben haben. Und auf der anderen Seite zu sagen, was ist außenpolitisch, mit welchen Nationen an Freundschaften zu schließen, an Gegnerschaften aufzumachen und so weiter. Das ist eigentlich der Witz an einer Nation, dass sie ihr Gewaltmonopol nach innen und wie nach außen verteidigt und behauptet und dabei versucht, Fortschritte zu erzielen. Also insofern, es ist eigentlich albern, wie die bürgerliche Presse zum Beispiel versucht, einen Unterschied zwischen berechtigten nationalen Interessen und nationalem Fundamentalismus zu unterscheiden. Man möchte schon mal gerne wissen, was eigentlich hiesige Journalisten den Polen als berechtigtes nationales Interesse eigentlich zugestehen würden oder möchten.
Hallo Leute, ihr hört die Sendung Gegenstandpunkt. Heute befassen wir uns anlässlich des Europa
Gipfels von neulich mit dem Thema, was ist los in der Europäischen Union des Jahres 2007. Wir haben uns da bisher ungefähr bis zu folgendem Befund vorgearbeitet. Dieser zentrale Punkt des Gipfels von neulich, an dem beinahe alles gescheitert wäre und der dann belobigt worden ist, nachdem es doch nicht gescheitert ist, als so kommt der Fortschritt Europas wieder ein Stück voran. Dieser zentrale Punkt betrifft die Ausweitung der politischen Sachgebiete, in denen künftighin in Europa Mehrheitsentscheidungen zwischen den europäischen Nationen zählen sollen. Und der Streit, der betraf bekanntlich die Berechnungsverfahren für die Stimmgewichte, die dabei den Ausschlag geben sollen. Unser Befund war gewesen, das ist zwar eine ungewöhnliche Art und Weise, fundamentale Machtfragen zwischen Staaten zur Sprache zu bringen und zu verfolgen und auszutragen. Nichtsdestotrotz ist es gerade die Materie des Streits, fundamentale Machtfragen zwischen Nationen. Jetzt allerdings zwischen den europäischen Nationen verschoben gewissermaßen auf das Feld eines Streites um die Stimmgewichte. Manche politologischen Fachleute haben sich ja dahingehend eingelassen, sie halten dieses Abstimmungsverfahren quasi für ein besonders elegantes Verfahren, wie die einen Nationen Europas andere Nationen Europas unterbuttern können, ohne sie im strikten Sinne erobert zu haben, also ohne per Gewalt deren Souveränität um die Ecke gebracht zu haben. Naja, ob das so ein elegantes Verfahren ist, möchte ich mal noch bezweifeln. Entnehmt diesen Expertenkommentaren aber auf alle Fälle, die haben es auf ihre Art und Weise geschnallt. Jawohl, genau darum geht es, wie Souveränitätsrechte von Nationen innerhalb des Europäischen Staatenverbundes denselben abgehandelt werden können, wie also nationale Interessen innerhalb von Europa anderen Interessen untergeordnet werden können. Naja, die Eleganz des Verfahrens möchte ich deswegen gerne bezweifeln, weil es ist ja nur das Verfahren festgelegt. Der inhaltliche Streit um, was soll Europa in der Welt demnächst anfassen, welche Mittel soll es dabei einsetzen, welche Mittel sind ihm überhaupt zu Gebote zu stellen und so weiter und so zu. Über inhaltliche Streitpunkte kommt bei diesem Verfahrensvorschlag ja überhaupt nichts vor. Und sogar noch bei dem Verfahrensvorschlag selber ist der Pferdefuß da dran, dass die Hauptkandidaten für untergeordnet werden jetzt noch zustimmen mussten, also gewissermaßen ein Vetorecht gegenüber den Verfahren zu ihrer Unterordnung auf ihrer Seite hatten. Spannender aber noch finde ich das, was ich soeben angedeutet habe. Was hat denn die Europäische Union sich vorgenommen, weswegen sie unbedingt als europäischer Block vorankommen will und die dabei auftretenden internen Machtfragen einem Regelungsverfahren überstellt? Was haben sie denn alles vor? Was haben sie denn zu tun? Naja, allen an der EU beteiligten Nationen geht es laut ihrer Selbstauskunft darum, mehr Verantwortung auf und für die Welt zu übernehmen. Und das ist die heuchlerische, schönfärberische Redeweise, Verantwortung übernehmen für das höchst imperialistische Anliegen, weltweit mehr Kommando über nichts weniger als den Gewalthaushalt der sonstigen Nationen dieser Welt zu bekommen. Mit welchen Fragen ist die europäische Außenpolitik, soweit es sie gibt, denn befasst? Die Frage möchte ich jetzt aufwerfen und dahingehend beantworten. Naja, befasst sind die einschlägigen Typen vom Solana bis hin zur Merkel mit Fragen wie, welche Nation darf was? Inklusive Grenzziehungsfragen. Wie ist auf dem Balkan eine endgültige Nachkriegsordnung zu erlassen, nachdem per Krieg, man erinnert sich, ja schon mal ausschlaggebend von europäisch-amerikanischer Seite in diese Nachfolgekriege des ehemaligen Jugoslawien eingegriffen worden ist. Dann wirft die EU penetrant Fragen der Sorte auf, welche Gewaltmittel stehen anderen Staaten eigentlich zu? Zum Beispiel die Iran-Frage mit der Atomenergie. Welche Gewaltmittel, sage ich bewusst deswegen, weil die Europäer gehören ja zu denen, die steif und fest behaupten, wenn der Iran sich eine zivile nukleare Kompetenz zulegt, dann ist arschklar, der will Atombomben bauen. Naja, und dann ist die EU zu nichts weniger entschlossen, als einer werdenden Atommacht Einhalt zu gebieten. Oder Fragen stehen auf der Tagesordnung von der Sorte, welche Nation darf mit ihren ökonomischen Ressourcen wie umgehen? Und das ist dann nicht bloß ein Oktroar gegenüber minderen Nationen, sondern da legt man sich dann durchaus auch an mit Nationen vom Kaliber, sagen wir mal, Russland, wo man sich in der Energiefrage als von Russland abhängig deklariert, aber diese Abhängigkeit dann von EU-Seite sofort übersetzt in, da müssen wir gegenüber dem Partner, von dem wir uns abhängig fühlen, die Aufsicht übernehmen. Und schon legen sie sich an mit Russland und lassen den letzten Russland-EU-Gipfel von ungefähr vor 4 Wochen, naja, schon mal ein bisschen platzen. Mit anderen Worten, ein gewaltiges und ein gewaltig gewalttätiges Programm ist es, das Europa sich vorgenommen hat, nämlich vom Rest der Welt Subordination unter den Ordnungsanspruch Europas zu verlangen. Dementsprechend sind sie überall auf der Welt auch militärisch engagiert, in Afghanistan, in Afrika, im Nahen Osten, weiß Gott wo. Die Europäer rühren mit ihren Ambitionen jede Menge kleinere und größere Gewalt- und Kriegsaffären auf. Und, nächster Gedanke, stoßen damit auf die Notwendigkeit, diese Gewaltaffären erfolgreich, also nach ihrem eigenen Ordnungsspruch, durchzustehen. Dabei stellen sie gewisse Verlegenheiten fest bei den Machtmitteln, um die es da geht. Sie selber sagen, obwohl jede einzelne europäische Nation über eine durchaus ansehnliche Armee samt Luftwaffe, manche haben sogar Flugzeugträger verfügt. Dennoch wird auf dem Bereich der militärischen Machtmittel ein Mangel, eine Lücke festgestellt, die am besten europäisch kollektiv anzugehen ist. Sie müssen mehr Macht repräsentieren und mehr Machtmittel akkumulieren. Sie müssen, weil jeder europäische Staat sich für sich selber genommen zu klein befindet, um bei den ausschlaggebenden Wirtschafts- und Gewaltaffären dieser Welt ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Deswegen müssen sie sich als Block zusammentun, als Block, der dann gewissermaßen die Potenzen zusammenfasst und als Block dann unausstehlich ist. Und sie müssen als Europa, wie sie selber sagen, mit einer Stimme sprechen, also als geeinter Block auftreten, dessen geballte Macht anderen Nationen den nötigen Respekt aufzwingt. Das sind die Vorhaben für die innerhalb von Europa die Klärung von Machtfragen ansteht.
Und insofern schließt sich jetzt wieder unser Kreis zu dem, wie wir angefangen haben, nämlich über diese Entscheidungsverfahren zu reden. Die Drangsal, die imperialistische Drangsal auf der Welt anderen Gewalten vorbuchstabieren zu können, was sie zu tun und zu lassen haben. Also ein Programm, das auch immer eine kriegerische Komponente in sich trägt, weil dieses Programm auf der einen Seite so sicher ist wie das Amen in der Kirche, also so für die europäischen Mächte feststeht, offenbart sich deswegen der Mangel an Europa, nämlich es gebricht Europa und den einzelnen Nationen an der dafür nötigen Macht, an der dafür nötigen Machtfülle und an der dafür nötigen, das ist jetzt wieder der Europagedanke, Einigkeit, Einheit in Europa selber. Und das ist nicht nur einfach, naja, die haben zu wenig Schießprügel, zu wenig Waffen, das sicherlich auch, wenn sie sich mit Amerika oder zum Beispiel Russland vergleichen müssen. Aber das ist nicht nur der Witz, dass sie da zu wenig haben, sondern es fehlt ihnen, das merken sie immer wieder, auch an einem einheitlichen Kommando über die Mittel, die schon längst vorhanden sind. Also nicht zuletzt, eine deutsche Kanzlerin hat jetzt schon öfter und auch wieder auf dem Gipfel betont, um eine europäische Armee werden wir nicht umhin können. Also das brauchen wir, um unser anspruchsvolles Programm, das wir auf der Welt verfolgen, überhaupt durchziehen zu können, überhaupt anfassen zu können. Und auf diesen Weg, den sie da vorzeichnet, auf dem Weg zu mehr Einigkeit sollen nun diese neuen Entscheidungsverfahren etabliert werden. Das sind also Schritte dahin, diese Einigkeit herzustellen. Und diese Verfahren sollen dann auch, wenn es denn notwendig ist, abweichende Meinungen unterzubuttern. Also in Europa selber ein imperialistisches Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen den Nationen herzustellen, damit man dann nach außen hin als geeinter Block dem Rest der Welt als imperialistisch unwiderstehliches Gebilde auftreten zu können. Insofern rührt das, was auf dem G8-Gipfel, auf dem Europagipfel neulich besprochen, über das gestritten worden ist, an den eigentlichen Kernpunkt des Streits um die Verfassung. Wenn nämlich Europa mit einer Stimme sprechen soll, um dem Rest der Welt Mores zu lehren, dann liegt die fundamentalistische Frage innerhalb der europäischen Nationen auf dem Tisch, worin erstens diese Stimme bestehen soll, also was man wem, wo, an welcher Stelle vorschreiben will auf dem Rest der Welt, und zweitens, wer diese Stimme definiert, wer sie definieren darf, wer sie bestimmen soll. Und genau das, weil es um diesen Kernpunkt, um diesen letzten, die letzte Frage aller Fragen zwischen Souveränen geht, war die Sache so spitz auf Knopf gestanden. Also da, die haben sich nicht mehr gestritten um, wer zieht hier einen Vorteil aus der Landwirtschaft, wer ist eigentlich durch die Industriepolitik begünstigt. Das alles lässt sich ja in Zahlen ausdrücken und dafür gibt es dann auch Preise, wenn der eine oder andere einen Rückzieher macht und sich unterordnet. In der Frage, das hat sich gezeigt, gibt es offenbar die Kompromisslinie, die Preise nicht, weil es eben um die Frage geht, wer ist bereit, zugunsten eines neu zu schaffenden imperialistischen Subjekts, zugunsten eines neuen imperialistischen Handlungsagenten, seine eigene Souveränität zurückzustecken? Oder andersrum gesagt, es ist ein Kampf darum entbrannt, wer, welche Nation, also welche europäische schon vorhandene Souveränität, die neu zu schmiedende imperialistische Wurtbrumme namens Europa als sein Mittel demnächst einsetzen kann.
Und das alles im Namen eines Fortschritts Europas, dieses Supranationalismus, vor dem dann Britannien und noch mehr Polen neulich als nationalistischer Blockierer dasteht, dessen irgendwie niedrigen Motive wir einfach nicht verstehen können. Das war ja die Tonlage der Berichterstattung. Dabei sind die Motive Polens hierzulande keineswegs unbekannt. Sie werden bloß nicht akzeptiert als gewissermaßen befassungswürdige Anliegen einer teils konkurrierenden, teils befreundeten europäischen Partnernation. Das weiß doch jeder Spiegelleser oder jeder, der eine Tageszeitung abonniert hat, was die Hühnchen sind, die da zwischen Deutschland und Polen zu rupfen sind. Und dass da keineswegs die Polen eine übertriebene Anspruchshaltung an den Tag legen, sondern das sind ja, ich zähle jetzt die Sachen auf, die da einschlägig sind. Da ist erstens mal eine sogenannte preußische Treuhand in Deutschland zugange, die vertritt Vertriebene aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, die jetzt schon lange zu Polen gehören. Und dieser Vertriebenenverband respektive seine Vertretung namens preußische Treuhand, die klagt vor dem EU-Gerichtshof auf Rückgabe polnischen Eigentums. Oder in Berlin ist von deutscher Seite jetzt ein Vertriebenenmahnmal geplant und dessen Stoßrichtung, wie kulturell verschwiemelt auch immer, ist so arschklar, nämlich die Opfer, die deutsche Vertriebene nach 45 zu bringen hatten, gewissermaßen aufzurechnen und einen Nullsaldo herzustellen gegenüber den Opfern, die Deutschland als kriegführende Partei vor 45 in Osteuropa angerichtet hat.
weil Nationen auf diesem Sektor sowieso sehr feinfühlig sind, hat Polen selbstverständlich sofort mitgekriegt, dass da ein Geschichtsrevisionismus unterwegs ist, der das Nationalgefühl einerseits prägen soll und neu prägen soll und andererseits, naja, das sind dann halt Gegenstände der nationalen Würde, wo Völker aufgehetzt und angeleitet durch ihre Staaten dann schon mal ausgesprochen sensibel werden. Drittens gibt es da als Streitmaterie zwischen Deutschland und Polen den Plan, den noch die Schröder-Fischer-Regierung gefasst hat, mit Russland zusammen diese Ostsee-Pipeline für russisches Öl respektive Gas, glaube ich, ist es, zu legen, mit der expliziten Zielsetzung an Polen vorbei. Also Polen in seiner bisherigen Rolle als Durchleitungsland da auszumischen. Naja, dass Polen die leicht antipolnische Stoßrichtung dieses Projekts nicht verborgen bleibt, ist ja arschklar. Oder viertens, das war ja in letzter Zeit sogar ein prominentes Thema. Polen sucht sich eine, gewissermaßen eine Rückendeckung bei der Weltmacht Nummer 1, den Vereinigten Staaten von Amerika, indem es sich als Stationierungsort für das US-amerikanische Raketenabwehrprojekt anbietet und auf seinem Territorium 10 einschlägige Raketen der Amis beherbergen will. Das ist vom Standpunkt des polnischen Nationalismus aus, eine Rückversicherung, mit der sich Polen in dieser Bündnispartnerschaft mit den USA einerseits die Lizenz zur Feindschaft mit Russland gibt und mit der Polen auf der anderen Seite die von ihm befürchtete deutsche Vorherrschaft über Europa konterkarieren will. Also wohlgemerkt, ich hoffe, dass das in unserer Vortragsweise ist das für sich genommen schon rausgekommen. Ich will es trotzdem explizit nochmal sagen. An dieser Konfliktmaterie, da sieht man ja, da sollte sich unser einer, der bloß als Betroffener der auswärtigen Machenschaften seiner Regierung daherkommt, unser einer sollte sich da nicht einmischen in solche Fragen. Und Partei nehmen, entweder für den polnischen Nationalismus oder, was bei uns natürlich viel näher liegender ist, für den deutschen Nationalismus. Nein, da kommt man in Teufels Küche. Sondern man sollte sich stattdessen die Qualität der Konkurrenz zwischen Staaten überhaupt und zwischen europäischen Staaten speziell zu Gemüte führen. Aus solchem Stoff besteht die Konkurrenz der EU-Mitglieder, mit der sie über Europa hinaus eine gewichtigere Rolle in den Weltaffären wirtschaftlicher, politischer und militärischer Natur spielen wollen. Also von wegen, man müsste unseren guten Internationalisten die Daumen drücken, dass sie die hässlichen und überholten auswärtigen Nationalisten, tja, was? Endlich mal ein bisschen unterbuttert.
Wir hatten heute das Thema Europa anlässlich des Gipfels vor 2 Wochen. Vielleicht ein kurzes Fazit nochmal zur Zusammenfassung. Der Wille Europas, imperialistisch endlich auf Augenhöhe mit Amerika auf der Welt herumfuhrwerken zu können, verlangt von ihnen, dass sie auch innereuropäisch eine imperialistische Großtat vollbringen und die Unterwerfung aller beteiligten Nationen unter die Führungsnationen Europas zu vollenden. Das, genau das, wirft die Frage auf, wer eigentlich die Führungsnation in Europa ist. Und zweitens wirft es die Frage auf, wie weit sich die anderen jetzt dann dem beanspruchten Vormachtstellung, die die Führungsnationen beanspruchen, unterwerfen wollen. Oder nochmal so rum ausgedrückt, weil sich die großen Nationen Europas und Europa, soweit es schon als Subjekt auf der Welt existiert, immerzu an der Wuchtbrumme Amerika messen, das, was die Amerikaner machen, gibt ja vor, was auf der Welt an Sachzwängen und Notwendigkeiten etabliert wird. Da muss man hin, da muss man mitmischen können. Gerade deshalb kommt es ihnen wie ein Sachzwang vor, endlich ihr neues imperialistisches Subjekt Europa zu schmieden. Und genau deshalb wird zwischen ihnen die Frage aufgeworfen, worin hat dieses Subjekt zu bestehen, wer bestimmt es und was nimmt sich dieses Subjekt vor? Das Dumme an der Angelegenheit, sage ich mal so, aber das hat mit Häme oder mit Belächeln Europas nun wirklich nichts zu tun. Das Dumme ist nur, dass sie genau dafür, für die Entscheidung dieser internen Frage, auf die Stimmen, auf die Zustimmung der anderen angewiesen sind. Insofern hat der Gipfel auch ein eigenartiges Resultat gehabt. Man hat sich darauf geeinigt, dass es dieses Subjekt geben muss und geben wird, und hat dann das Erscheinungsdatum dieses Subjekts erst einmal auf die nächsten 10 bis 15 Jahre vertagt. Da war es ihnen also offenbar wichtiger, an dem Projekt festzuhalten, als jetzt schon endgültige Entscheidungen, auch Ausscheidungen von bestimmten Nationalisten, die da nicht mitmachen wollten, schon voranzubringen.